Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, Tech Brotopia, die sechsteilige Podcast-Reihe, geht der Ideologie der Silicon Valley-Bosse auf den Grund. Wieso wollen sie den Start-up schaffen? Warum den Weltraum kolonisieren? Und ja, wie sehen sie uns Normalos eigentlich?
That most of us here are like maggots, just living on this big piece of dung that is the planet.
Die meisten von uns sind Maden, die auf diesem großen Misthaufen von Planeten leben. Die besonderen Leute, die werden die Flügel spreizen und den Planeten verlassen, den Weltraum kolonisieren. Das sind die Transhumanisten.
Körper aufrüsten, weg vom Planeten Erde. Es ist tatsächlich ein extrem problematisches und auch gefährliches Weltbild, wie ich finde. Wir kommen jetzt zu unserer finalen Folge unserer sechsteiligen Podcast-Serie Tech Brotopia. Alle Folgen finden Sie natürlich auch online mit unserer Deutschlandfunk-App. Gemacht von unserem Kompressor-Team, das hat in einer monatelangen Recherche das ideologische, ja radikale Weltbild der Tech-Milliardäre ergründet. In Folge 3 beispielsweise geht es um die Annahme, Technologie sei Gott, Kern der westlichen Zivilisation, wird uns alle retten. Ja, diese frohe Botschaft stammt von Mark Andreessen. Er ist Tech-Milliardär und gilt als Chefideologe des Silicon Valley. Gestern ging es um Freedom Cities. Sie funktionieren nach rein wirtschaftlichen Logiken, somit auch nur für Milliardäre zugänglich, haben nichts mehr mit Demokratie zu tun. Disneyland für Auserwählte haben wir unsere fünfte Folge zärtlich ironisch genannt. Und jetzt in unserer letzten Folge geht es nochmal um den ganz, ganz großen Plan. Wir steigen ein in den Tech-Futurismus, Weltraumkolonisation.
Deutschlandfunk.
This is a hopeful future, an enduring human presence in space. Space is the long-term solution for Earth.
Der Weltraum als dauerhafte Lösung für unsere Erde. Das ist die Werbung von Blue Origin, der Raketenschmiede von Jeff Bezos.
I would love to see, you know, a trillion humans living in the solar system.
Und Jeff Bezos selbst hat auch persönlich Visionen. Hier im Podcast von Lex Fridman.
If we had a trillion humans, we would have at any given time 1,000 Mozarts and 1,000 Einsteins.
Trillions of humans, also Billionen von menschlichen Wesen. Mit tausenden Mozarts und Einsteins will Jeff Bezos in der Zukunft im Sonnensystem leben sehen. Und Elon Musk?
Yeah, what is an actual good future? We're headed towards either superintelligence.
Der glaubt, entweder wir entwickeln eine Superintelligenz, eine übermenschliche KI,
or civilization ending.
Oder es ist Schluss mit der Zivilisation.
Make the world a better place by making the world a worser place.
Musk is a long-termist, he's a transhumanist. Everything he does.
Musk ist Long-Termist. Er ist ein Transhumanist. Alle seine Unternehmen richten sich an diesen Ideen aus.
Right, like I said, Neuralink is about, you know, kickstarting transhuman evolution.
Neuralink will mit Computer-Hirnschnittstellen die transhumanistische Evolution starten. XAI soll eine AGI, also eine allgemeine künstliche Intelligenz, entwickeln. SpaceX soll uns zum Mars bringen, von dort ins Sonnensystem und dann in den Rest unserer Galaxie und sogar darüber hinaus.
SpaceX is about getting us to Mars, which is the stepping stone to the rest of the solar system, which is the stepping stone to the rest of the galaxy and so on.
Wenn Leute wie Musk, Gates, Bezos, Zuckerberg etc. da irgendwie von Science Fiction und von dieser komischen Bewegung namens Transhumanismus beeinflusst sind, dann müssen wir schon ungefähr wissen, was das ist. Was hier das Problem ist, ist halt die absolute sozialdarwinistische und damit letztlich dann politisch gesehen faschistische Verkürzung des Gedankens. Und das ist dann durchaus ein Punkt, wo gewisse Kritiker, die den Transhumanismus die neue Eugenik nennen, ihre Punkte haben.
Ich bin Banafshe Homazdi und das ist Tech Brotopia. Folge 6: 1000 Mozarts, 1000 Einsteins.
T-10, 9, 8, 7,
six, five, four, three, two, one, zero.
In dieser Folge geht es weit hinaus ins Weltall und weit in die Zukunft. Jeff Bezos will mindestens bis zum Mond, Elon Musk zum Mars und dann weiter, viel weiter. Es geht auch um die techno-utopischen Visionen des Transhumanismus und des Longtermismus und das radikale Menschenbild, das dahinter steckt. Um das, was die Science-Fiction-Träume der Superreichen für uns normale Erdlinge bedeuten.
So the mindset would see humanity as living in the larval stage of the species.
Die Menschheit befindet sich in der Vorstellung des Mindset im Larvenstadium.
That most of us here are like maggots, just living on this big piece of dung that is the planet.
Die meisten von uns sind Maden, die auf diesem großen Misthaufen von Planeten leben. Die besonderen Leute, die werden die Flügel spreizen und den Planeten verlassen, den Weltraum kolonisieren. Das sind die Transhumanisten.
Und zufälligerweise gibt es unter den reichsten Menschen besonders viele von denen. Sie wollen ihren Körper aufrüsten und dann weg von der Erde und den anderen Menschen, weil die gefährlich sind. Für ihr Geld und ihr Leben. Survival of the Richest heißt das jüngst in Deutschland erschienene Buch von Douglas Rushkoff, der Medientheoretiker und Cyberphilosoph, den wir schon aus den früheren Folgen kennen.
The mindset then, if that's true, then the mindset would hold that it's okay to leave us all behind, because we are the inferior form.
Nach dem Mindset ist es okay, uns alle zurückzulassen, weil wir unterentwickelte menschliche Wesen sind. Es ist okay, alle Menschen, alle Ressourcen auf dem Planeten dazu einzusetzen, damit die wenigen von der Erde zum nächsten Ort kommen. Du und ich, wir werden nicht in SpaceX oder Blue Origin steigen. Wir sind nur da, um einer kleinen Gruppe zu dienen, die es zum nächsten Ort schaffen wird. Deshalb passt das so gut für eine Handvoll Tech-Milliardäre auf einer Bühne mit dem Präsidenten. Sie sind die Auserwählten.
Tech-Billionaires on a stage with the president. They are the few. They are the ones.
Was Douglas Rushkoff, der Silicon Valley-Veteran, an die Wand malt, das ist in groben Zügen die Ideenwelt von Transhumanismus und Longtermismus, zwei besonders futuristischen Tech-Ideologien. Fangen wir an mit dem Longtermismus. Der denkt, wie der Name schon sagt, in großen Zeiträumen und in großen Zahlen.
I would love to see, you know, a trillion humans living in the solar system.
Trillions of humans. Diese Zahl von Jeff Bezos, auf Deutsch Billionen Menschen, die kommt zum Beispiel nicht von ungefähr. Sie schwirrt durch den Silicon Valley-Diskurs und geht zurück auf den Text Astronomical Waste des Philosophen und Futurologen Nick Bostrom. Ein Text, den Elon Musk auf X teilt, mit den Worten: wahrscheinlich der wichtigste Text, der jemals geschrieben wurde. Der zentrale Satz darin lautet:
jede Sekunde, um die die Weltraumkolonisierung verzögert wird, verlieren wir 10 Billionen potenzieller menschlicher Wesen.
Bostrom rechnet vor, wie viele menschliche Wesen existieren könnten, wenn wir den Weltraum kolonisiert haben. Das können Menschen aus Fleisch und Blut sein, aber auch so etwas wie computersimuliertes Bewusstsein. In ein paar hundert oder eher hunderttausend Jahren bevölkern wir den Virgo-Superhaufen. In dem gibt es etwa 10 Billionen Sonnen. Bostrom multipliziert diese Anzahl an Sonnen mit der Energie, die sie abgeben, und teilt das Ganze durch die Rechenleistung, die es angeblich braucht, um ein menschliches Leben zu simulieren. 10 hoch 58 menschliche Wesen. Oder besser gesagt, menschliche Bewusstseine wären so möglich, hat Bostrom in seinem Buch Superintelligence festgestellt. Bostrom kommt aus einer moralphilosophischen Schule, in der Moral mathematisch berechnet wird. Je mehr Menschen, desto höher der moralische Wert. Deswegen muss alles getan werden, um möglichst viele dieser 10 hoch 58 hypothetischen Zukunftsmenschen zu ermöglichen. Auch wenn die jetzt lebende Menschheit darunter leiden muss. Alles tun heißt für Nick Bostrom und seine Anhänger, wir brauchen eine Superintelligenz, eine allgemeine künstliche Intelligenz, eine AGI. Und diese AGI wird schon alles kreieren, um zu den Sternen fliegen zu können. Das heißt, oberstes Gebot, keine Schranken für den technischen Fortschritt. alles für die allgemeine künstliche Intelligenz.
Es geht um nicht nur biologische Menschen, sondern es geht eben auch um diese computerisierten Versionen, von denen überhaupt nicht klar ist, ob die irgendwann überhaupt eine Relevanz haben oder eine Rolle spielen könnten.
Anna-Verena Nosthoff, Co-Direktorin des Critical Data Lab.
Und wenn man die jetzt sozusagen zum Ausgangspunkt macht für moralphilosophische Erwägungen, die aber die Gegenwart betreffen, dann ist es natürlich in dieser krassen Ausweitung der moralphilosophischen Verantwortung schon ein Problem. Insbesondere, weil es eben dazu führt, dass in der Gegenwart gravierende Probleme vernachlässigt werden und auch die Konsequenzen dieser gravierenden Probleme gar nicht mitgedacht werden. Zum Beispiel die Klimakatastrophe wäre ein ganz gutes Beispiel, um zu verdeutlichen, wovon der Longtermism dann etwa ablenkt.
Mit der Sorge um unsere Nachkommen, der Verantwortung für künftige Generationen, wird das gemacht, was die Tech-Bros am besten können. Skalieren. Also immer größer, größer, größer machen. Immer weiter in die Zukunft. Spekulative, computersimulierte Menschen in weiter Zukunft werden heutigen ganz normalen Menschen gegenübergestellt.
Und ich würde das beim Longtermism tatsächlich auch noch viel stärker problematisieren, weil es da natürlich um Szenarien geht, die hochgradig unplausibel sind. Also die Kolonisierung des Weltraums etwa, die Art und Weise, wie Nick Bostrom beispielsweise dieses Übernahmeszenario der Superintelligenz beschreibt, ist eines, was, glaube ich, nicht sonderlich plausibel ist. Aber gleichzeitig gibt es eben den Handlungsimpuls auf dieser Basis zu sagen, ja, wir sollten jetzt so und so entscheiden und nicht anders. Und das ist natürlich ein Problem dahingehend, als es einfach reale Konsequenzen zeitigt.
Auf einmal soll das langfristige Wohl der Allgemeinheit wichtiger sein als alles andere. Und um diese Zukunft sicherzustellen, ist jedes Mittel erlaubt. Oder wie es uns Douglas Rushkoff schon in Folge 1 gesagt hat,
and the tech bro mindset, more than anything, it's saying, I can do evil shit today because the future that I'm imagining is so good, it will be worth it.
And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Donald Trump am Tag seines Amtsantritts. Die Mission der USA wird jetzt also in den Weltraum erweitert. Trump erklärt die Kolonisierung des Mars zum Schicksal der Nation. Stars and Stripes müssen auf dem roten Planeten flattern. Nur geht das überhaupt, rein wissenschaftlich? Bisher ist kein Mensch zum Mars geflogen. Der Schweizer Thomas Zurbuchen ist Astrophysiker und war bis 2022 Wissenschaftsdirektor der Weltraumbehörde NASA. An Elon Musks Marsplänen gefällt ihm sehr, dass es die Kosten für Raketen senkt.
Was Elon Musk wirklich gut macht, ist, er konzentriert sich sehr auf das Wichtigste. Aber das Problem ist, einen Mensch auf den Mars zu stellen, braucht es viele wichtigste Dinge, nicht nur eine. Und darum unterschätzt er ziemlich massiv, was es da braucht.
Thomas Zurbuchen findet das Engagement der Tech-Bros prinzipiell gut. Er ist ganz Mann der Wissenschaft. Und viel Geld bringt viel voran, aber
wo wir zu wenig drüber sprechen, ist die Gesundheit der Menschen während des Transports zum Mars und wieder zurück. Und es gibt gewisse Organe im menschlichen Körper, die wir glauben heute, die nicht mehr funktionieren nach einer siebenmonatigen Reise mit der Strahlung, die man dort kriegt.
Die Strahlung ist um ein Vielfaches höher als zum Beispiel auf der Raumstation ISS. Für den Praktiker stellt sich die Frage,
können wir zum Beispiel Nieren ersetzen?
Nieren ersetzen? Thomas Zurbuchen sagt, ja bestimmt, irgendwann. Also, die Marsreise bringt schon große Probleme mit sich. Aber als kurze Stippvisite wäre sie schon möglich, wenn noch die Frage der Rückreise geklärt würde. Aber was ist mit Reisen weiter weg? Dem Virgo-Supercluster zum Beispiel. Das mit den Trillionen Menschen nach den Berechnungen von Nick Bostrom. Könnten wir dahin fliegen?
Ja, also wir sprechen hier von Entfernungen, die wirklich viel, viel weiter weg sind, als wir nicht nur selber Satelliten geschickt haben, sondern auch weiter weg, als wir quasi bidirektional kommuniziert haben als intelligente Menschheit. Also die einzige Art und Weise, dorthin zu kommen, ist, wenn es Abkürzungen gibt. Und das ist theoretisch möglich. Die Wissenschaft ist voll von Überraschungen. Aber die Tatsache ist, wir haben noch keine gefunden, diese sogenannten Wormholes.
Richtig gehört, Wurmlöcher. Manche kennen sie aus Science-Fiction-Romanen. So eine Art magische Türen zwischen Raum und Zeit. Ohne Wurmlöcher keine 1000 Mozarts, 1000 Einsteins, die Jeff Bezos sich im Weltraum vorstellt. Aber Wurmlöcher sind bisher nur Theorie, Relativitätstheorie.
Aber die Tatsache ist, es gibt keine Beweise, dass das überhaupt ist. Also wir müssen das zuerst finden. Bevor wir das finden, sind all diese Träume sind Schäume, weil nichts davon hat irgendwelche Realitätsbezug.
Ein Realitätsbezug ist aber da. Von diesem spekulativen Denken, den Trillionen, Trilliarden, 10 hoch 58 zukünftigen Menschen im Vergleich mit ein paar Milliarden auf der Erde heute, sind Leute wie Elon Musk und Jeff Bezos inspiriert. Und die machen ihr Geld nicht nur mit Raumfahrt, sondern mit Amazon, Tesla und X. Und damit prägen sie das Leben und das Denken der Menschheit. Ganz real, im Hier und Jetzt, massiv. Die Moral des Longtermismus ist, heute möglichst viel Geld ranschaffen, auf welchem Weg auch immer, um die allgemeine künstliche Intelligenz zu erschaffen.
Da kommt man so ein bisschen an so eine gewisse argumentative Absurdität, weil einerseits nämlich viele Longtermisten, auch Nick Bostrom, davon ausgehen, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass sich eine Superintelligenz potenziell irgendwann gegen die Menschheit wenden könnte. Gleichzeitig glauben sie aber, dass der Schlüssel, um das zu bekämpfen, in einer besseren Superintelligenz liegt. Und das ist eigentlich das Paradoxe an der gesamten Vorstellung, dass dabei nämlich nicht so wirklich klar ist, wie wir eigentlich zu dieser besseren, also guten Superintelligenz kommen.
Wolkige Software-Träume von Grimes, der kanadischen Popsängerin und Ex-Partnerin von Elon Musk. Zusammen haben die sich gemeinsam für die transhumanistischen Visionen begeistert. I wanna be software. Der Traum, sein eigenes Bewusstsein einfach irgendwo hochzuladen. Mind Upload. I wanna be software. Binary heart.
Infinite options. State of the art. Also Transhumanismus wäre für mich, wenn wir sagen, you know what, lass uns jetzt Gene-Editing machen und uns Flügel wachsen.
Christian Angermeier ist das, Tech-Milliardär und guter Freund von Peter Thiel.
Peter ist jetzt ein sehr enger Freund, Investor in Thiel meiner Firma.
Netter Investor. Typ.
Sehr nett, mehr als angenehm.
Angermeier ist ganz nah am Weißen Haus. Einer seiner Geschäftspartner ist Donald Trump Jr. Und er ist eine Art Aktivist in Sachen Human Enhancement. Das ist, wenn man seinen Körper und Geist mit Medizin und Technologie verbessert. Human Enhancement ist die Vorstufe zum Transhumanismus, geht aber noch nicht den Schritt und strebt die nächste Spezies der Evolution an, den Übermenschen. Das ist für viele Leute too much.
Was ich schade finde, ist, dass sich Leute schon gar nicht so gut beschäftigen, weil sie abgesteckt werden von Wörtern wie Transhumanismus. Was ich lieber mag, und wenn ich das erklären darf, ist das Wort Human Maximization.
Unsere Tech-Bros, für die alles, auch der Mensch, ein Problem ist, das technologisch gelöst werden kann, haben mit Transhumanismus natürlich keine Berührungsängste. Der Transhumanismus. Hier erklärt von Transhumanismus-Aussteiger in Emil Torres.
The idea behind transhumanism is that we should use advanced science and technology to re-engineer ourselves.
Also die Kernidee des Transhumanismus ist, wir brauchen keine biologische Evolution, ewig lang, sondern wir bauen das technisch um.
Und das ist Christopher Köhnen vom Karlsruher Institut für Technologie. Transhumanismus. Das ist die zweite Zutat aus Nick Bostroms Text Astronomical Waste. Die Vorstellung, dass wir irgendwann letztlich digitalisierte menschliche Wesen sind.
They said, why stop at just perfecting our species? Why not transcend our species altogether, create a new species that's even better than us? Right? So that is the essence of the idea of transhumanism.
Dieses Mind-Uploading, dass man den individuellen Geist irgendwie auf eine Festplatte in Anführungszeichen kriegen kann. Ich habe wirklich grundsätzlich gegen diese technischen Entwicklungen nichts, aber sie sind halt auf einer ganz trostlosen entweder positiv noch unsichtbaren Zukunftswelt, wo niemand genau weiß, was sie sollen, aber unter vollkommener Vernachlässigung der realen Problematiken, zum Beispiel als Energieverbrauch, und unter weitgehendem Verzicht auf irgendeine attraktive gesellschaftliche Zukunftsvision. Und das macht es halt so erbärmlich.
We've got these three pen pieces of meat we call brains, which are not very good at handling the complexities of the current world.
Wir haben drei so Fleischlappen, die wir Gehirn nennen. Die können nicht wirklich gut mit der Komplexität der heutigen Welt umgehen.
Was wir Gehirn nennen, sind also drei Fleischlappen. Das ist Max Moore, der britische Futurist, seit den 1990er Jahren der Guru der transhumanistischen Szene.
Ein zentrales Anliegen des Transhumanismus ist es, unsere kognitiven Fähigkeiten und unsere Emotionen umzubauen, abzugraden. Denn eigentlich sind wir noch Affen. Wir können mit Komplexität nicht wirklich umgehen.
Wir sollten also an uns rumschrauben, uns chemisch, genetisch, technisch pimpen, aufrüsten. Mit Microdosing von Drogen, Computer-Hirnschnittstellen oder gleich per Mind-Upload.
Wir kreieren eine neue Species, die uns zumindest in vielen Punkten hoch überlegen sein wird. Und das ist ein Fakt.
Das hat uns Christian Angermeier erzählt. Wie er, das ist ein Fakt, sagt, dieses kein Zweifel erlaubt, steht beispielhaft für das Mindset der Tech-Bros. Aus der Zukunft gesehen ist der Mensch ein bedauernswertes Mängelwesen. Christopher Köhnen?
Und das läuft immer darauf hinaus, dass der an die kartesianische Trennung anknüpfend, also bei Descartes die Trennung in Geist und Körper, dass der Geist sozusagen das Wertvolle ist und der muss irgendwie extrahiert werden, so rausgezogen werden aus diesem Affenkörper. Die Abschaffung von der Wetware. Oder wie Marvin Minsky, dieser auch transhumanistische KI-Vordenker, gesagt hat, die Meat Machine. Das liegt halt an einer Ideentradition im Westen, die halt ein ungeklärtes bis pathologisches Verhältnis hat zur Technologie, und wo Wissenschaft und Technik nicht als Mittel angesehen wird, sondern als Lösungsmittel für Probleme, sondern als Erlösungsmittel.
Übermensch durch Technologie. Raus aus dem Affenkörper, raus aus dem Affenkopf.
Diese Vorstellung von, wir müssen die menschliche Intelligenz irgendwie optimieren. Daraus resultiert aus meiner Sicht eben sowas, was man vielleicht einen IQ-basierten Rassismus nennen kann. Und der ist, glaube ich, dort schon sehr stark vertreten und ergibt sich eben durchaus aus diesen transhumanistischen Positionen, wie sie in einer bestimmten Form vertreten werden, etwa von Nick Bostrom.
Eine Kaste der hochintelligenten Ingenieure und Unternehmer, wie sie im Silicon Valley zusammenfinden. Transhumanismus ist vor allem was für Auserwählte.
Ich kenne niemanden, der ernsthaft glaubt, dass arme Menschen genau denselben Zugang zu diesen Enhancement-Technologien haben werden wie reiche Leute.
Just as much as rich people.
The fundamental weakness of Western civilization is empathy. It's they're exploiting a bug in Western civilization.
Elon Musk macht hier im Podcast von Joe Rogan Empathie und Einfühlungsvermögen als die fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation aus.
Suicidal empathy.
Tom Brokaw interviewed me one time about Amazon's losses, and he looked at me and said, Mr. Bezos, can you even spell profit? And I said, yes, P-R-O-P-H-E-T.
Jeff Bezos macht Wortspiele. Prophet passt besser zu Amazon als Profit, kokettiert er vor Investoren beim Dealbook Summit.
So does God exist? Well, I would say not yet.
Existiert Gott? Noch nicht. Ray Kurzweil, der legendäre Google-Chef-KI-Visionär, stellt im Film The Singularity is Near einen KI-Gott in Aussicht.
We're headed towards either superintelligence or civilization ending.
Apokalypse bei Elon Musk, 2017 auf einem Panel des Future of Life Institute.
1000 Mozarts and 1000 Einsteins.
Und bei Jeff Bezos das Paradies.
So all of this looks very similar to a kind of religion.
Das alles sieht doch sehr nach einer Religion aus.
Es war immer eine Ersatzreligion für sehr bedeutende Leute im Silicon Valley.
Rather than God creating us, we're going to create God. There's the promise of
anstatt dass Gott uns erschafft, erschaffen wir Gott. Das ist das Versprechen der Unsterblichkeit, der Auferstehung, Hoffnung für die langfristige Zukunft der Menschheit. Denn was vor uns liegt, ist eine Utopie.
Alles da. Ein Gott, von Menschen geschaffen als allgemeine künstliche Intelligenz. Propheten, eine paradiesische Utopie, eine Erlösungsfantasie, Überwindung des Todes und sogar eine Art Auferstehung.
Also ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es hat was Religiöses in der Art und Weise, wie man auf bestimmte Erlösungen, technologische Erlösungen hofft. Ich glaube auch die Faszination für das Kosmische und das kosmische Erbe hat sicherlich auch was Religiöses. Und dieses, ja, das Kultische dabei, die Art und Weise, wie sich diese Bewegung zu Denkzirkeln formieren, das ist sicherlich eine religiöse Praxis.
Jetzt sind wir kurz vor der Ziellinie, am Ende der Reise in die Rabbit Holes und Menschheitsvisionen der Tech Bros. Manche von ihnen sind Hardliner, manche eher Opportunisten. Jeff Bezos zum Beispiel sagt, dass es ihm bei all seinen Space-Träumen um die Bewahrung der Erde geht. Aber die Trillions of Humans, die 1000 Mozarts zu erschaffen, das findet er doch auch wichtig. Die Tech-Oligarchen sehen sich als globale Elite, von der der Lauf der Menschheitsgeschichte abhängt. In ihrer abstrakten Gedankenwelt kommt die Masse der Menschen nicht vor. Konkrete Probleme des Planeten, wie Klimakrise oder Kriege, sind auch kein Thema. Oder ein Problem, das technologisch gelöst werden kann. Das Silicon Valley verzahnt sich gerade mehr als je zuvor mit dem Staat. Für die Raumfahrt, fürs KI-Wettrüsten und für die Kriege der Zukunft. Dafür machen sie tatkräftig mit beim Umbau der USA in Richtung Autokratie. Zu einem aggressiven Staat mit imperialen Plänen. Für Grönland wie für den Mars. Damit sie irgendwann wahr wird. Die Tech-Bro-Topia.
I just got three things to say. God bless our troops. God bless America. And gentlemen, start your engine!
Yeah, so all of these are reasons that I am fucking fleeing the US. I'm getting the hell out of here as soon as I can.
Das war die letzte Folge von Tech Brotopia. Eine Podcast-Serie in 6 Folgen. Host bin ich, Anafshe Hormazdi. Idee und Konzept: Philipp Schnee und Hartwig Fenz. Recherche und Skript: Jaya Mirani, Jenny Gensmer, Philipp Schnee und Hartwig Fenz. Zusätzliche Recherche: Marie Zinkan. Redaktion: Kais Harabi und Hartwig Fenz. Regie: Philipp Brühl. Ton- und Sounddesign: Lukas Wilke. Faktencheck: Johanna Klenke, Katrin Krautwasser und Laura Mattausch. Projektleitung und Koordination: Lars Hendrik Beger und Christine Watti. Produktion: Deutschlandfunk, Juli 2025. Alle Folgen von Tech Brotopia hört ihr in der Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Susanne Balthasar.
Das 78. Filmfestival im schweizerischen Locarno ist am Abend eröffnet worden. Tausende sahen auf der mittelalterlichen Piazza Grande den Eröffnungsfilm In the Land of Arto von Tamara Stepanian. Festivalchef Jonah Nazzaro hat ein politisches Programm versprochen. Das wurde beim Eröffnungsfilm eingelöst, sagte Filmkritiker Patrick Wilinski im Deutschlandfunk Kultur.
Das ist eine Art von Archäologie der armenischen Unabhängigkeit. Das ist ja das große Thema dieser Regisseurin Stepanian. Das ist im Grunde erstmal die Geschichte einer Französin, die nach Armenien reist und die Familie ihres verstorbenen Mannes finden möchte. Aber als sie dann rumfragt, kennt diesen Mann einfach keiner. Und nach erfährt sie, dass er sie belogen hat, dass seine Biografie tief verwoben ist mit dem Konflikt um Bergkarabach. Und das funktioniert überraschend gut als Einblick in diesen Seelenzustand eines Landes, als Requiem auf die Träume eines Volkes, hat mich dieser Film dann doch schon sehr beeindruckt.
Bis Mitte August werden 221 Filme gezeigt, davon 99 Weltpremieren. Locarno gehört neben Berlin, Cannes und Venedig zu den wichtigsten europäischen Filmfestivals. Ein ehemaliger Superman-Darsteller will bei den Massenabschiebungen unter Präsident Trump helfen. Dean Cain gab auf Instagram bekannt, dass er als offizieller Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde Abschiebungen unterstützen wolle. US-Medien zufolge sagte Cain, das Einwanderungssystem sei kaputt, er wolle helfen, es zu reparieren. Ihn selbst hatte in den 90er Jahren die Rolle eines Helden mit Migrationshintergrund berühmt gemacht. In der Serie Lois und Clark – The New Adventures of Superman spielte der heute 59-Jährige die Titelrolle. Superman kommt eigentlich von einem anderen Planeten und wurde von seinen Eltern auf der Erde ausgesetzt. Diese Migrationsgeschichte greift auch der aktuelle Kinofilm auf. Den Film hatte Cain zuletzt öffentlich als Vogue kritisiert. Politiker im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca werfen Adidas kulturelle Aneignung vor. Es geht um eine neue sogenannte Sneaker-Sandale des deutschen Sportartikelherstellers. Eine Mischung aus Turnschuh und Sandale. Entworfen hat sie ein US-Designer. Politiker in Mexiko sagen, der Entwurf gleiche den traditionellen Sandalen des Dorfes Hidalgo Yalalac. Der Gouverneur des Bundesstaates drohte mit einer Klage. Adidas äußerte sich zunächst nicht. Mexikanische Politiker haben schon mehrmals Modeunternehmen vorgeworfen, ohne Absprache indigene Designs zu nutzen. Klagen gab es etwa gegen den chinesischen Online-Händler Shein oder die spanische Modekette Zara. Der Latin-, Jazz- und Rumba-Musiker Eddie Palmieri ist tot. Er starb gestern Abend in New Jersey. Das bestätigte seine Plattenfirma. Palmieri wurde 88 Jahre alt. Er war Pianist, Komponist und Bandleader. Außerdem der erste Latino, der einen Grammy gewann. 1975 mit dem Album The Son of Latin Music. Palmieri begann seine Karriere in den 50er Jahren und stand bis ins hohe Alter auf der Bühne. Er bekam 7 weitere Grammys und veröffentlichte rund 40 Alben.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ja, das war eine traurige Nachricht aus der Filmwelt. David Lynch, bekannt für seine surrealen, mysteriösen Filme wie Mulholland Drive oder auch Serien wie Twin Peaks, ist dieses Jahr im Januar, 5 Tage vor seinem 80. Geburtstag, gestorben. Für Fans heißt das keine neuen Filme mehr, aber heute feiert beim 78. Filmfest von Locarno ein Projekt Weltpremiere, das Lynch noch mitproduziert hat. The Legend of a Happy Worker heißt es und ja, wir fragen uns, was hat es mit diesem Film auf sich? Wie präsent ist er darin tatsächlich vertreten? Das weiß wie immer unser Filmkritiker Patrick Wilinski. Er ist für uns vor Ort. Du hast es dir hoffentlich gemütlich gemacht am Lago Maggiore. Hallo.
Hallo, schöne Grüße nach Berlin. Ja, es ist ganz bequem, es ist sonnig und schön.
Ah, was genau ist das denn für ein Projekt? Inwiefern ist David Lynch daran beteiligt gewesen?
Ja, das war jahrzehntelang eines seiner Herzensprojekte. Schon Mitte der 1980er Jahre hatte er das Drehbuch für Happy World fertig in der Schublade. Direkt nach den Dreharbeiten zu seinem Meisterwerk Blue Velvet wollte er sich daran machen, hatte aber dann andere Projekte, die plötzlich finanziert worden sind. David Lynch war begeistert von einem Theaterstück des sehr unbekannten US-Dramatikers S.E. Feinberg. Ein Stück, das sehr kurios war, das Happy Worker hieß und zunächst nur in Off-Broadway lief und dann vor allem in Osteuropa, also hinter dem eisernen Vorhang, gespielt worden ist. Und David Lynch wollte diese Geschichte unbedingt verfilmen, gab sie dann aber seinem langjährigen Freund und dem Film-Editor Editor Duane Dunham weiter, weil er jetzt an Twin Peaks arbeiten wollte. Das Absurde ist, Dunham musste mit ihm an Twin Peaks arbeiten, hatte auch keine Zeit für diese Geschichte, hat es aber jetzt geschafft, Jahrzehnte später den Film zu realisieren. David Lynch selber, der taucht hier im Vor- und Abspann auf als Executive Producer, aber von seinem ursprünglichen Drehbuch, so sagen es jedenfalls alle Beteiligten hier, ist nur noch der Kern der Geschichte übrig geblieben.
Dann lass uns doch mal auf den Inhalt, die Handlung schauen. Du hast gesagt, basiert auf einem Play, auf einem Theaterstück, The Legend of a Happy Worker. Klingt für mich ja einfach nur nach einem zufriedenen Arbeiter. Worum geht's?
Ja, es ist schon eine sehr kafkaeske Ausgangslage, mit der das Stück und der Film spielen. Also im Zentrum steht ein ganz einfacher Mann, der Happy Worker, der in einer Gesellschaft lebt, in der alle Menschen Tag ein, Tag aus ein großes Loch graben. Dabei sind sie sehr glücklich, sie arbeiten hart, sie arbeiten gerne, bis dieser eine Mann eben eines Tages plötzlich aus dem Nichts eine Frage stellt. Warum machen wir das eigentlich? Warum graben wir dieses Loch? Naja, und diese Frage bedroht das System. Es könnte dieses System ins Wanken bringen. Und dieser Mann wird dann plötzlich befördert, ja, in so eine diffuse Management-Ebene dieser Lochbaufirma. Und jetzt soll er mitverantworten, was er selber nicht versteht, dieses System. Also im Kern haben wir es hier mit so einer absurden, systemkritischen Fabel über Arbeit, über Kontrolle, über Konformität zu tun. Und so viel kann ich sagen, in der Filmfassung wird dieser Arbeiter als so eine comichafte Figur gezeigt, bis ihm der Aufstieg dann mit einer Welt konfrontiert, die ihn komplett entfremdet. Und es ist etwas mehr Abenteuerfilm als Kafka-Parabel. Da liegt vielleicht der wesentliche Unterschied zwischen Stück und Film.
Passt aber auf jeden Fall auch zum Mindset von David Lynch. Du hast gesagt, er ist aber nur als Executive Producer vertreten. Mit so einem Namen wie ihm, da sorgt man ja per se für Aufmerksamkeit, eventuell auch für einen Verkaufsschlager. Also wie deutlich nochmal ist Lynchs Handschrift wirklich spürbar oder ist es doch eher ein Etikett? Was würdest du sagen?
Naja, das Festival hat mit dem Namen Lynch geworben. Das ist verständlich, hätte ich auch gemacht. Es ist aber ein bisschen Etikettenschwindel, denn Happy Worker ist schon so ein eigenständiger Film von Duane Dunham, der ja nicht nur als Editor gearbeitet hat, sondern auch zwei weniger bekannte Disney-Filme inszeniert hat. Und vielleicht steckt auch die Antwort auf deine Frage da drin, eben in der Mischung aus seiner Arbeit bei Disney. Ich würde das so beschreiben, die Welt von Happy Worker erinnert stellenweise an ein Disney-Märchenreich. Also diese Arbeiter, die da singend mit Spitzhacken das große Loch graben, das ist nicht weit entfernt von den sieben Zwergen aus Schneewittchen. Du erinnerst dich vielleicht an diesen Song Hey ho, hey ho, wir sind vergnügt und froh und so weiter. Ja, wurde damals übrigens für einen Oscar nominiert. Das hat etwas damit. Und man könnte sagen, der Film als auch das Stück spielen mit der Frage, wie unsere Kultur Arbeit in Geschichten und Märchen idealisiert und wie dadurch selbst sinnlose Tätigkeiten sinnvoll erscheinen. Und gleichzeitig blitzt aber immer auch so eine dunklere Idee durch, die David Lynch bestimmt auch umgetrieben hat, dass hinter dem Glücksversprechen der Arbeit auch Kontrolle, auch Ausbeutung und Entfremdung lauern. Und das sind so Dinge, für die sich Lynch ja immer interessiert hat. Er wollte wissen, was genau hinter den Dingen liegt.
Das Festival, das spricht vom letzten Kinoprojekt, das Lynch begleitet hat. Kann man es also tatsächlich auch als sein Abschiedswerk bewerten?
Ah, das ist schwer zu sagen. Also Lynch hatte viele Ideen und viele Skripte tauchen immer wieder auf. Erst neulich zu einer geplanten Serie bei Netflix. Es ist gut möglich, dass künftige Regisseurinnen und Regisseure sich an dieses Material auch heranwagen einfach. Die Filmgeschichte ist ja voll von solchen Beispielen. Steven Spielberg hat ja AI nach Kubricks Entwürfen verfilmt. Tom Tykwer hat auf der Basis von Kieślowskis Notizen gearbeitet. Daraus entstehen ja immer Filme, die weniger, sagen wir mal, David Lynch in dem Fall fortführen würden, als vielmehr so ein künstlerisches Vermächtnis lebendig halten. Ja? Und selbst wenn Lynch keine Filme mehr machen wird, obwohl, wenn es jemand aus dem Jenseits schaffen würde, dann er, seine Ideen, sein Stil, seine Fragen, die werden weiterwirken. Und es ist wie immer im Kino, es gilt das Motto, Fortsetzung folgt.
Das letzte Projekt, an dem David Lynch beteiligt war, The Legend of a Happy Worker, feiert heute beim Filmfest von Locarno Weltpremiere. Mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski sprach ich über die Entstehung und die Hintergründe. Ich danke dir für die Einordnung.
Ja, ciao. Hat mir Spaß gemacht.